Eine neue Folge Soka Fußball in Afrika. Ich bin zurück und heute starten wir rein in die zweite Vorschau auf den Afrika Cup. In der letzten Folge haben wir gemeinsam mit Joscha Berger auf Team Algerien geblickt. Hört gerne nochmal rein, für mich war das wirklich super spannend, einmal die Hoffnungen, Sorgen und Themen im algerischen Fußball besser kennenzulernen. War ja jetzt schon ein wenig ungewöhnlich, in Gruppe E zu starten, aber ich habe mir jetzt keine besondere Ordnung vorgenommen, also nicht zuerst Gruppe A bis Gruppe F, sondern eben einmal einen bunten Mix. Jedes Team bringt seine eigenen Geschichten mit, jedes Team sollte man genau beleuchten. Wir springen von einem Mitfavoriten, Algerien, zu einem echten Underdog, mit dem vielleicht nicht so viele beim AFCON gerechnet hätten. Gabun in Gruppe F. Und anders als in der letzten Folge wird es diesmal keine Interviewform, sondern eher eine Vorschau, durch die ich euch führe und immer wieder Ausschnitte von meinem Gespräch mit dem gabunischen Fußballblogger Vianney Glenn einblende. Ich habe länger mit ihm über Team Gabun gequatscht, er hat mir die Fußballseele des Landes so ein wenig erklärt und auch über die Rolle von Pierre-Emerick Aubameyang gesprochen. So habe ich einen echt guten Eindruck bekommen und hoffe, dass ich euch nun ein wenig mehr über die Rolle, die Gabun beim Afrika Cup spielen wird, erklären kann. Let's go! Sprechen wir erstmal über die Ausgangslage. Ich erzähle euch sicher nichts Neues, wenn ich sage, dass Gabun kein Schwergewicht im afrikanischen Fußball ist. Die letzte Ausgabe des Afrika Cups hat man verpasst. Für eine WM war man noch nie qualifiziert. Und das historisch beste Ergebnis beim AFCON war das Viertelfinale bei der Heimausgabe 2012. Ziemlich spannend, dass man in den letzten 15 Jahren zweifach den Afrika-Cup ausgetragen hat. 2012 als Co-Gastgeber gemeinsam mit Äquatorialguinea, 2017 dann als alleiniger Host. Das war damals auch so ein bisschen ein Durcheinander. Erst wurde Südafrika als Gastgeber geplant, tauschte dann aber 2012 gegen 2017 wegen dem Bürgerkrieg in Libyen. Libyen musste dann aber auch von der Rolle 2017 zurücktreten. Also ging das Ganze an Gabun. Es wurde in 4 Stadien gespielt und ja, um den Rückblick so ein bisschen abzuschließen, für die fußballerische Infrastruktur hat es jetzt nicht unbedingt so einen krassen Boost gegeben, wie man es sich vielleicht erhofft hätte. Das Stade de Oyem ist relativ schnell verfallen und konnte so jetzt nicht genutzt werden, um Spiele der lokalen Meisterschaft zu hosten. Es gibt zwar jetzt wieder Social Media Posts, die zeigen, dass man es wieder nutzen will, aber eben auch die, die zeigen, wie verfallen das Ganze vor Ort ist. Also summa summarum hat man sich nach 2017 durch das investierte Geld nicht in dem gewünschten Maße nach vorne katapultiert und ist eben weiterhin eine Nationalmannschaft, die nicht zu den Top 10 des Kontinents gehört und diesen letzten Schritt hin nach vorne nicht gemacht hat. Aber das soll nicht heißen, dass man nicht doch gutes Potenzial hat. Wie eigentlich jedes Land, besonders eben im Westen des Kontinents, ist die Fülle an Talent nicht das Problem. Man hat eine Mischung aus Spielern, die in der Heimat ausgebildet wurden und solchen, die vorrangig in Frankreich den Jugendfußball durchlaufen haben und dann eben im Seniorenbereich für die Nationalmannschaft Gabuns auflaufen. Aber sprechen wir doch mal über die Stimmung bei den Fans. Lieben die gerade ihre Nationalmannschaft oder sehen sie nach der verpassten direkten WM-Qualifikation diese eher kritisch? Man hat in den Playoffs die Chance, doch bei dem Turnier in Nordamerika 2026 dabei zu sein. Also die Fans. Sie sind aktuell tatsächlich sehr zufrieden. Vianney spricht sogar davon, dass es eine kleine Euphoriewelle aufgrund der letzten Ergebnisse gibt. Der Trend zeigt schon seit einiger Zeit klar nach oben. Nationen wie Gambia, die man in den letzten Jahren schon durchaus auf Augenhöhe betrachten kann, hat man zuletzt in der WM-Qualifikation in einem Wildspiel geschlagen. Auch Burundi, also eine eher kleinere Nation, hat man souverän mit 2:0 besiegt. Und das Spiel, das zuletzt sicher für die meiste Euphorie gesorgt hat, war das 0:0 im September gegen die Elfenbeinküste. Beide Teams mit voller Kapelle angetreten, schließlich war es das entscheidende Spiel ums WM-Ticket. Es wurde in Franceville in Gabun ausgetragen. Und man kann nicht mal sagen, dass sich Gabun als vermeintlich kleineres Team hinten reingestellt hätte, sondern man hat schon durchaus mitgespielt, hatte mehr Ballbesitz und gleich viele Abschlüsse aufs Tor beim 0:0. Was der Trend der letzten 10 Spiele einfach zeigt, Gabun ist schwer zu bezwingen. 2025 ist das nur Niger in einem Freundschaftsspiel gelungen. Und da kann man nicht von einer A11 bei Gabun sprechen. Deswegen wird es super spannend, wie es nun in den Playoffs läuft, ob man weiter stabil ungeschlagen durch die Pflichtspiele 2025 läuft. Nigeria auszuschalten würde schon einmal für den nächsten großen Euphorieschub sorgen. Aus solchen Leistungen entsteht logischerweise eine gewisse Erwartungshaltung bei den Fans, beim Verband, bei den Spielern, aber auch selber. Deswegen habe ich mit Vianney auch über die Zielsetzung gesprochen. Logischerweise wird sich der Fan auf der Straße in Libreville den Titel wünschen, würde man jetzt die Leute dort nach den Zielen fragen. Aber ein bisschen differenziert muss man schon drauf blicken. In einer Gruppe mit Kamerun, Mosambik und der Elfenbeinküste wäre man in der traditionellen Hackordnung auf Platz 3, hinter den beiden Großen, aber wahrscheinlich noch vor Mosambik. Aber diese Diskussion kann man in Afrika so nicht mehr führen. Zu viele vermeintliche Große haben ihren Vorsprung eingebüßt. Bestes Beispiel ist die Abwesenheit von Ghana beim Afrika-Cup. Deswegen mal ein wenig differenzierter. Sprechen wir von Ausnahmespielern, die auch in Europa auf sich aufmerksam machen, dann haben Kamerun oder die Elfenbeinküste natürlich deutliche Vorteile. Man hat keinen Baleba oder Mbeumo wie Kamerun, kein Diallo oder Guissant wie die Elfenbeinküste. Selbst Mosambik hat mit Genny Katamo und Reinildo Mandava zwei Namen, die man zumindest im afrikanischen Vergleich weiter oben ansiedeln kann. Klar, wie noch öfter fällt hier bei Gabun Pierre-Emerick Aubameyang. Der ist auch im Alter von 36 noch der Ausnahmespieler und das fußballerische Aushängeschild. Aber ansonsten hat kein Spieler aus dem Gabun die große Karriere in Europa hingelegt. Den geneigten Fußballfans sagen Sechser Mario Lemina oder André Poko vielleicht noch etwas, dazu noch Linksaußen Dennis Bwanga, aber alle haben die 30 schon überschritten und spielen auch nicht mehr in den größten Ligen. Also rein ausgehend von der Clubleistung kommt es schon hin, dass die Leistungsfähigkeit und das Potenzial von der Elfenbeinküste und von Kamerun am größten ist, aber darauf kommt es ja nicht entscheidend an beim Afrika-Cup. Dinge wie Teamchemie, eine gute Abgestimmtheit aufeinander und am Ende aber auch körperliche Fitness spielen eben auch mit rein. Gabun hat einen Kern aus Spielern, die sich schon ein Jahrzehnt kennen. Die Angesprochenen bilden eine Achse, die sich kennt, die weiß, was der andere kann und was der andere eben nicht kann. Dazu gehört auch noch Innenverteidiger Bruno Manga, mittlerweile 37 Jahre alt und nur noch in der dritten französischen Liga unterwegs. Für ihn und auch für Aubameyang wird es der letzte Afrika-Cup sein, zumindest aller Voraussicht nach. Da sagt auch Vianney ganz klar, sie wollen ein Vermächtnis hinterlassen. Beide waren schon 2010 im Alter von 21 und 20 im Kader. Jetzt, 15 Jahre später, schließt sich der Kreis und sie wollen das historisch beste Ergebnis von Gabun erreichen. Das wäre dann das Halbfinale. Ob das realistisch ist, kann man wahrscheinlich erst bewerten, wenn man sieht, ob alle Topspieler wie Lemina, Aubameyang und Bwanga auch in Form sind und nicht angeschlagen in das Turnier gehen. Jetzt hört ihr Vianney auch erstmals mit seinem kurzen Take zur Gruppe.
And you know, it's also good to go to this group. Like the way you look at this group, people won't give a sense like to the Gabon team. But there's a but because it's soccer. My way of thinking. When we start a tournament, there's no longer outsider. There's no longer a big team. We are in the same level. So I think. With the mentality of those of some player in the group, Gabonese the national team from Gabon we're gonna qualify to the next stage because player like Aubameyang, player like Bruno Kolemanga, like those old players, they wanna make history.
Was kann man für einen Spielstil erwarten von Team Gabon? Das wird in den Partien gegen die Elfenbeinküste und gegen Kamerun ein wenig variieren von dem, was es gegen Mosambik geben könnte. Zuletzt hat man gegen individuell starke Teams eher den defensiven Ansatz gewählt und wollte dann schnell umschalten. Gegen Teams auf Augenhöhe dagegen eher einen offensiveren Ansatz mit höherem Anlaufen, was einem gegen Gambia aber auch manchmal um die Ohren geflogen ist, weil man eben nicht die schnellste Verteidigung hat. Aubameyang wird oft mit hohen Bällen hinter die Kette gesucht und alternativ auch mit Flanken aus dem Halbfeld. Er ist schon sehr deutlich der Zielspieler, sein Tempo lässt auch mit 36 noch zu, dass man ihn in beiden Spielansätzen vorne alleine drin lässt. Er ist eben ein variabler Spielertyp, schnell, wendig, abschlussstark auf der einen Seite, aber auch in der Box- und Kopfballduell zu gebrauchen. Es gibt einen Grund, warum er der größte Spieler der Fußballgeschichte des Landes ist. Also das schnelle Umschalten mit direkten Bällen in die Spitze wird das Mittel sein, die Höhe des Anlaufens variiert je nach Gegner. Dass Drittliga-IV Manga mit 37 immer noch gesetzt ist, zeigt aber auch das Problem. Die Abwehrreihe hat es schwer, wenn man höher spielt und kommt dann kaum in die Duelle. Gegen die Elfenbeinküste ist es sein Spiel. Er kann tief stehen, die Tempodefizite kommen nicht so zum Tragen und in den direkten Duellen hat er natürlich immer noch seine Qualität, die ihn lange Zeit zu einem Spieler für die Top-5-Ligen gemacht haben. Die Position neben ihm ist auch so eine Sache. Da gibt es Yannis Mbemba, der in der zweiten niederländischen Liga spielt oder Mick Umfia, der in Guinea spielt. Beide haben jetzt nicht das Level, um Topspieler über 90 Minuten zu verteidigen. Mbemba ist in der Luft sehr stark, über Umfia ist es tatsächlich eher schwer, ein richtig gutes Fazit zu ziehen, einfach weil die Daten und Vergleichbarkeit außerhalb der Nationalmannschaft fehlt. Eine Lösung könnte Michel Mboula sein, der bei Metz in der Ligue 1 spielt, aber aktuell schwerer verletzt ist und deswegen wird es sehr eng bis zum AFCON. Aaron Apindangoye von Sivasspor scheint kein Spieler zu sein, auf den Coach Thierry Mouyouma steht. Zwar nominiert er ihn, lässt ihn aber das ganze Jahr über oft 90 Minuten auf der Bank. Auf der rechten und linken Abwehrseite hat man jeweils solide Optionen. Jacques Ekumier von Angers und Anthony Oyono von Lecce sind hier die Startelf-Kandidaten. Das passt. Ich bin zwar kein Freund des Chaos, aber machen wir vor dem Mittelfeld noch schnell die Torhüterposition. Immer ein heikles Thema in Afrika. Und Gabun hat hier nicht die Qual der Wahl. Zuletzt war Mbaba Lois die Nummer 1, der spielt bei Stella Club in der Elfenbeinküste. Sein dicker Patzer gegen Gambia hat aber gezeigt, fußballerisch große Limits und kein Keeper der Kategorie trägt dich zu siegen. Nummer 2 war zuletzt François Bekele, der bei Hafia in Guinea spielt. Aber richtig spannend ist die Nummer 3, Lucas Mungueno, aktuell in der U18 vom PSG in Frankreich. Ein 17-Jähriger, schon bereit für die Nationalmannschaft. Auf seinem Instagram-Profil sieht man direkt ein Bild mit Aubameyang. Muss schon ein krasser Schritt für so einen jungen Kerl sein. Und das Talent ist zwar da, aber ob er auf dieser Bühne bestehen kann, wäre natürlich ein kleines Fußballmärchen, wenn der 17-Jährige spielt. Vierter Kandidat, den man noch auf dem Schirm haben kann, Jean-Noel Amonome, 27 Jahre alt, aktuell in Tansania für Tabora United im Tor. Er war Stammkeeper bis 2023, hatte dann aber eine unglückliche Aktion gegen Mauretanien, als er nach 5 Minuten mit Rot vom Platz musste. Seitdem wurde er nicht mehr nominiert und ja, abgesägt, kann man schon fast sagen. Allerdings gehört auch dazu, dass er vorher in Südafrika auf gutem Niveau spielte und dann zum finanzstarken Club Ata Solar nach Djibouti wechselte, wo er teilweise sogar nur die Nummer 2 war. Also sportlichen Abstieg und eben auch keine Nominierung für die Nationalmannschaft mehr. Es gibt noch weitere Kandidaten, die Vianney mir genannt hat. Mit Loïc Owono-Ela spielt ein Keeper in Äquatorialguinea. Mit Ansen Gubi Demba gibt es dazu noch einen Torhüter, der aktuell als Nummer 2 in Malta für Mostar FC unterwegs ist. Ihr merkt, in der Spitze auch ziemlich dünn. Es wird wohl auf Mbaba Lois hier herauslaufen, einfach weil er zuletzt gesetzt war und auch über die meiste Erfahrung im Trikot der Nationalmannschaft verfügt. Es wäre natürlich crazy, wenn es am Ende der 17-jährige Mungenu werden würde. Aber ich denke, damit würde sich der Trainer zu sehr angreifbar machen. Das Mittelfeld ist, wie angesprochen, ziemlich alt. Gerade Lemina muss hier seiner Führungsrolle aber gerecht werden. Daneben gibt es mehrere Kandidaten, wie eben André Bicicupoko, aber auch Gülür Kanga, der mit 35 in der zweiten türkischen Liga spielt. In der Offensive, in der ist es oft eine Dreierreihe, zentral natürlich Oba. Auf den Flügeln Dennis Bwanga und Jim Alefina von Angers, weil sich Xavi Babika von Roter Stern Belgrad das Bein gebrochen hat und für den AFCON ausfallen wird. Vianney denkt, dass den Flügelspielern schon eine entscheidende Rolle zukommen wird. Übrigens, bei Bwanga darf man nicht unerwähnt lassen, dass er für den MVP Award der Regular Season in der MLS nominiert war, neben Spielern wie einem gewissen Lionel Messi, der dann auch gewonnen hat. Dazu ist er auch auf der Shortlist der African Player of the Year, anders als Aubameyang. Also er ist schon auch ein Spieler, den man als zweiten Star des Teams nennen muss und der aktuell nicht mal so richtig im Schatten von Aubameyang steht.
I'm sure, for instance, when we're gonna play against Cameroon, they're gonna maybe put 2 players to block Pierre-Emerick Aubameyang, and that's gonna leave the space, for instance, for Danny Bwanga or the other player we're gonna play winger to perform well. And that doesn't mean that because they're gonna try to block Aubameyang, that Aubameyang won't play. Aubameyang will try to do something, but his presence already on the pitch gonna make the difference. So for me, I can't really choose one player. If we talk about the attack, maybe I'm gonna choose 2. Right now it's gonna be Pierre-Emerick Aubameyang and Danny Bwanga.
Also ziehen wir mal ein Zwischenfazit. Der Kader ist im Durchschnitt der 24 Teilnehmer schon schwächer besetzt, hat aber mit Aubameyang einen Ausnahmespieler, der in Afrika auch durchaus gefürchtet wird und damit automatisch etwas mehr Räume für seine Mitspieler schafft, weil die Verteidiger ihn absolut im Fokus haben. Für ihn gibt es aber auch noch die Zusatzmotivation, dass es sein wohl letzter Afrika-Cup sein wird und er etwas hinterlassen will in seiner Legacy im Nationalteam. Das Halbfinale, davon träumen sie in Gabun. Aber egal wie, Aubameyang gehört sowieso zu dem bisherigen Rekordteam, denn auch 2012 beim Viertelfinaleinzug war er dabei. Genauso wie eben Innenverteidiger Manga und Mittelfeldspieler Poco. Ich will in diesen Forscher-Episoden auch immer ein wenig hinter die Fassade einzelner Spieler blicken, besondere Geschichten hervorheben und da muss ich auch hier über Aubameyang sprechen. Diesmal aber nicht über das Sportliche, sondern seine komplizierte Beziehung zur Nationalmannschaft. 80 offizielle Spiele, dabei 39 Treffer. Absolute Ausnahmewerte, die so kein Spieler seiner Nation zuvor erreicht hat. Aber einfach und harmonisch war es eben nicht immer. Pierre-Emerick Aubameyang hätte mehrere Nationalmannschaften zur Auswahl gehabt. Seine Mutter ist Spanierin, er ist in Frankreich geboren und durch den frühen Umzug wäre es wohl auch möglich gewesen, für Italien zu spielen. Er entschied sich aber für Gabun und das aus Verbundenheit zu seinem Vater, der aus Gabun kommt und einst selbst Kapitän der Nationalmannschaft war. Es gab Zeiten, da spielten 3 Aubameyang-Brüder für Gabun. 2010 waren seine Brüder Catilina und William ebenfalls Teil des Kaders und es gibt tatsächlich Spiele, in denen alle 3 in der Anfangsformation des Nationalteams standen. Die Karrieren verliefen aber unterschiedlich. Während es für Catilina und William eher in den unteren Ligen in Europa zur Sache ging, machte Pierre-Emerick, der jüngste der 3, eine Weltkarriere. In seiner bewegten Zeit war er der erste Gabuner, der den Titel als afrikanischer Fußballer des Jahres erhielt, der erste Torschütze für Gabun beim Olympiaturnier und auch der Rekordtorschütze der Nation. Es gibt also allen Grund zu sagen, dass er neue Maßstäbe gesetzt hat. Alles sollte dann aber 2022 enden. Nach dem Afrika-Cup in Kamerun erklärte er seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft. Nach 8 Jahren als Kapitän des Teams. Aber was war denn der Grund? Er machte beim Afrika-Cup in Kamerun, der im Januar und Februar 2022 ausgetragen wurde, kein einziges Spiel. Er reiste als Kapitän an, doch dann gab's Trouble. Er wurde noch vor dem Turnierstart positiv auf Corona getestet, nämlich bei der Einreise. Der nächste Schlag, nachdem er im Dezember schon bei Arsenal suspendiert worden war, wegen einer zu späten Rückkehr von einem privaten Trip. Er verpasste das Auftaktspiel, das Gabun gegen die Komoren gewinnen konnte. Er kehrte vor dem zweiten Spiel gegen Ghana zur Mannschaft zurück. Bei Tests wurde bei Ober und Teamkollege Lemina dann Stunden vor der Partie Rückstände des Virus festgestellt und beide doch noch aus dem Verkehr genommen. Auch das zweite Spiel gegen Ghana verpasste er. Der Trainer gab bekannt, dass Aubameyang und Lemina für weitere Tests zu ihren Clubs zurückgeschickt wurden. Es gab Gerüchte, dass der wahre Grund eigentlich interne Querelen gewesen sein sollen. Sowohl Aubameyang als auch Lemina posteten aber direkt Insta-Stories, die das als Lüge bezeichneten. Es hat aber doch eine gewisse Vorgeschichte gehabt. Als sich das Team in Dubai gemeinsam auf den AFCON vorbereitete, gab es große Streitigkeiten um ausgebliebene Bonuszahlungen und sogar ein Boykott stand im Raum. Einige der Spieler besuchten während des Trainingslagers unabgesprochen eine Party in Dubai, was für weitere Unruhe sorgte. Dann berichtete auch noch L'Equipe, dass eben Lemina und Aubameyang in Yaoundé, Kamerun, erneut in einem Nachtclub gesichtet worden waren. Wichtig anzumerken, nach dem Freitesten und vor der Partie gegen Ghana. Lemina verkündete direkt nach dem Turnier seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft und warf dem Verband direkt nochmal Lügen vor. Es stand also Wort gegen Wort nach dem Afrika-Cup. Im Mai folgte dann Aubameyang. Auch er trat aus dem Nationalteam zurück. Es wurden nette Worte ausgetauscht, aber so richtig herzlich wirkte es nicht zwischen ihm und dem Verband. Nationaltrainer Patrice Nyoro sagte zum Beispiel, ich muss die Entscheidung gegen meinen Willen akzeptieren. Es gab Kritik dafür, dass Aubameyang in seiner Verkündung die Auszeichnung als Afrikas Fußballer des Jahres als beste Erinnerung darstellte, anstatt Erreichtes mit dem Team. Und jetzt kann man auch auf die restliche Zeit blicken und sagen, 2022 war nur die Spitze des Eisbergs. Es gab noch mehr in der Vergangenheit. Beim Heimturnier 2012 war es sein verschossener Elfmeter im Viertelfinale, der das ausbedeutete. Gut, kann passieren, haben sie ihm verziehen. Auch vor dem zweiten Heimturnier 2017 gab es Unruhe. Der Verband entschied vor dem Turnier, den gesamten Stab zu entlassen, darunter auch seinen Vater Pierre. Spätestens da wurde es auch kompliziert zwischen Stürmer und Verband. Er boykottierte die heimischen Medien beim Heimturnier, was natürlich ein negatives Licht auf das Heimturnier brachte. Er sollte der große Star werden, natürlich war er das Gesicht des Turniers und redete dann einfach nicht. Gabun schied auch in der Vorrunde aus und man kann schon sagen, dass es eine persönliche Niederlage für Aubameyang war. Wahrscheinlich am Höhepunkt seiner Karriere. Danach folgte eine politische Krise im Land, in der sich Aubameyang nicht positionierte, was ihm in der Bevölkerung einige Übel nahmen. Es gab den ersten kleinen Rücktritt, er lehnte die Einladungen zu einem WM-Quali-Spiel ab und bis September 2018 spielte er nur noch einmal für Gabun. Dann ging es weiter. Der Verband verkündete etwas verfrüht die Rückkehr von Vater Pierre, der gemeinsam mit Daniel Cassin als Nationaltrainer fungieren sollte. Auf Social Media schoss Stürmer Pierre-Emerick direkt mal los. Ihr verkündet der ganzen Welt, dass mein Vater Nationaltrainer wird. Dabei gibt es noch gar keine Einigung. Der Verbandspräsident hat meinen Vater angerufen und sich nicht einmal nach seiner Gesundheit erkundigt, obwohl er aktuell krank ist. Jetzt einfach so eine Pressekonferenz abzuhalten, obwohl mein Vater gesagt hat, dass er erst am nächsten Tag eine Antwort geben würde, die übrigens Nein gelautet hätte. Also wieder volle Breitseite. Das Verhältnis zerrüttet. Man ging aufeinander zu und es gab ein erstes Comeback. Aber es wäre ja auch nicht komplett, wenn er sich nicht auch noch mit dem afrikanischen Fußballverband angelegt hätte. Als das Team aus Gabun vor einem Länderspiel gegen Gambia aus administrativen Problemen die Nacht am Flughafen in Banjul verbringen musste, machte der Stürmer einen Livestream von dort, der ihm eine 10.000-Dollar-Strafe von CAF einbrachte, weil er die Ehre und das Image von CAF beschädigt habe. Also summa summarum, es hat schon oft gekracht zwischen Aubameyang und dem Verband. Damit indirekt eben auch mit der Nationalmannschaft. Seit 2023 gibt es aber das zweite Comeback und durch seine 4 Tore gegen Gambia zuletzt hat er bewiesen, ich bin zurück, hungriger denn je. Meine Geschichte mit dem AFCON ist noch nicht vorbei. Aktuell verbindet man eben eher negative Erlebnisse damit. Nun will er seine letzte Chance nutzen, die alten Streitigkeiten vergessen zu machen und mit einem Erfolg ein drittes und dann wohl auch letztes Mal von der großen internationalen Bühne abzutreten. Die einzige Ausnahme, sollte sich Gabun für die WM qualifizieren, dann können wir uns sicher sein, dass das dann der so oft besagte Last Dance sein wird. Ich weiß, in dieser Episode wirkt es wieder so, als würde Team Gabun nur aus Aubameyang bestehen, Aber es ist einfach eine so spannende Auf- und Ab-Story, dass sie erzählt werden muss. Und um jetzt auch nochmal andere Spieler in den Fokus zu rücken. Wer könnte denn den großen Durchbruch feiern? Die Nationalmannschaft braucht auch in Zukunft ein Gesicht, das sie repräsentiert, aber wer könnte das sein? Das habe ich natürlich auch Vianney gefragt. Er verfolgt die lokale Liga sehr eng und dort gibt es durchaus interessante Spieler.
So far I can see maybe player who played the last national this one the championship in Gabon, like the first division. Like you know, people from the local team, when they play with that hunger, they play with that thing that I have to show that in Gabon we also have that quality of player and I'm also going to play there to show what I'm capable of in order that the team gonna be interested in me. So I think, except the player that we already know, maybe a local player will make the difference.
Da gibt's nur ein Problem. Die Meisterschaft in Gabun wird aktuell nicht ausgetragen. Es gibt Gerüchte, dass der scheidende Sportminister die finanziellen Mittel für den Ligabetrieb veruntreut haben soll und aktuell steht alles so ein wenig still. Meister Mangasport konnte immerhin an der internationalen Champions League teilnehmen, aber es sind natürlich katastrophale Voraussetzungen, um sich für die Nationalmannschaft zu empfehlen. Findet eine Liga statt, könnte ein einheimischer Spieler überraschen. So bleiben aber eher andere Kandidaten wahrscheinlicher. Vielleicht ja der offensive Mittelfeldspieler Noah Lemina, der kleine Bruder von Mario Lemina. Ausgebildet wurde er in der Akademie von PSG, das alleine ja schon ein gewisses Signal, dass Talent vorhanden ist. Mittlerweile ist er 20, spielt in der zweiten Schweizer Liga für Yverdon Sports. Spannender Spieler, aber ehrlicherweise hat er bisher noch keine Bäume ausgerissen. Dann lieber nochmal einer mit einer kuriosen Geschichte. Brian Millon Gua, 19 Jahre alt, geboren in Montpellier, Spieler von der zweiten Mannschaft von Olympique Lyon. Die spielen übrigens in der fünften französischen Liga. Aber er ist Nationalspieler und hat in seinen 3 Spielen bisher 2 Tore erzielt. Eins davon per Seitfallzieher gegen Burundi zuletzt. Er hat seit 2019 die Lyon-Jugend durchlaufen, hat jetzt noch keine 10 Seniorenspiele bestritten, aber schon 2 Tore für Gabun geschossen. Es wäre doch eine Geschichte, wenn gerade er in die Fußstapfen von Oba treten könnte. Dass er es kann, ist übrigens in Lyon auch keinem entgangen. 2024 war er mit 15 Toren der beste Stürmer der U19 von OL. Also, calma, calma. Der Junge kann was und nur weil er aktuell eben noch nicht im Kader der ersten Mannschaft in der Ligue 1 steht, heißt es noch nicht, dass er nicht das Potenzial dafür hat. Wäre ja gar keine schlechte Bühne beim AFCON zu glänzen, um Druck auf die Verantwortlichen bei OL zu machen, ihn zumindest in die Ligue 2 zu verleihen. Also, Brian Millon Gua. Namen merken. Einen letzten habe ich noch für euch. Philipp Ndinga, 20-jähriger Innenverteidiger, der aktuell für Degerfors in der schwedischen Allsvenskan spielt. Er kann für Kongo-Brazzaville und für Gabun auflaufen. Zuletzt gab es aber Gerüchte, dass er sich für Gabun entscheiden könnte. Echter Schrank, vorhin habe ich euch von den Problemen in der IV erzählt. Also Ndinga ist vielleicht des Rätsels Lösung dort. Im Kongo wäre man übrigens nicht so glücklich darüber. Dort sagen sie, dass man ihn durch die U20-Nominierung erst auf den Schirm gebracht hatte und den Schwedenwechsel ermöglicht hat. Spannend auf jeden Fall. Und damit kommen wir mal abschließend noch auf den Trainer zu sprechen. Thierry Mouyouma, der seit November 2023 im Amt ist. Wird er denn geliebt von den Fans, Vianney?
Ja, he has the result. In the beginning, you know, I can say it's kind of confusing because the coach, Thierry Mouyouma, is performing well. He has the result. Definitely. We can't say anything about that. He has the result. Some people are happy. Others are not happy. Why they are not happy? I think they are not happy because of the choices that he's making when he is calling players. Because, like, people are confused. Why are you calling this player instead of this? Because the one you left is performing well. So this is kind of question people are asking. But regarding to his result, there's nothing to say about that. So we as Gabonese, we can just say that the feeling is mixed between like happiness and, you know, kind of sad sometimes because of the player that he left when he was making his list.
Also, die Nominierungen sorgen für Diskussionen. Solange er aber Ergebnisse liefert, steht er eben nicht zur Debatte. Und die Fans akzeptieren ihn. Aber wer ist er eigentlich? Natürlich war er auch selber Profi, spielte in Tunesien, Frankreich, Portugal, Südafrika und Bahrain. Er war von 1992 bis 2006 auch Nationalspieler Gabuns, nun darf er eben auch sein Heimatland coachen. Zunächst war er Trainer seines ehemaligen Clubs in Gabun, FC Sansin-Libreville, wurde mit ihnen auch dreifacher Meister. 2016 war er dann Trainer der U20 von Gabun. Später coachte er auch in Burkina Faso für Kadiogo und Rahimo. Dann sollte er zunächst Interimstrainer der Nationalmannschaft werden, nach dem Aus von Patrice Nebeu. Wie so oft in Afrika wurde aus der Interims eine Dauerlösung. Er war für die gesamte WM-Qualifikation verantwortlich. Schon ein guter Erfolg insgesamt, dort so lange im Rennen zu sein und in die Playoffs zu kommen. Die Duelle mit Marokko waren seine größten Niederlagen bisher. In der AFCON-Quali gab es da ein 1:4 und ein 1:5. Aber das 0:0 gegen die Elfenbeinküste macht eben Hoffnung, dass er die richtigen Schlüsse gezogen hat, wie man gegen Top-Teams spielt. Die Playoffs und der AFCON werden seine Meisterstücke. Dann kann man ein echtes Fazit über seine Amtszeit ziehen. So far, so good, kann man aber sagen. Aubameyangs Launen aktuell unter Kontrolle, seine Rolle im System gefunden, das ist schon mal die halbe Miete als Nationaltrainer von Gabun. Was bleibt noch zu sagen? Natürlich ein großes Dankeschön an Vianney. Er hat mir mehr über die Seele der gabunischen Fußballfans verraten, hat seinen Blick auf Team Gabun eingebracht und mir sehr geholfen, diese Episode zu erstellen. Für Algerien habe ich keinen Tipp abgegeben, weil der AFCON einfach nicht vorherzusagen ist, deswegen bleibe ich nun dabei. Gabun hat eine gute Mischung, um das Beste aus den eigenen Möglichkeiten zu machen. Ob es historisch wird, wie Vianney und das ganze Land hoffen, ich bezweifle es leider ein wenig, weil in der Defensive die Top-Qualität einfach fehlt. Also, das zweite Team besprochen, fehlen noch 22 und das machen wir in den kommenden Tagen und Wochen. Um das nicht zu verpassen, dem Podcast folgen und gerne auch an mich feedbacken, wenn euch noch Fragen zu den anderen Teams unter den Nägeln brennen. Kontaktinfos in den Shownotes. Macht's gut für heute. Bis dann. Ciao, ciao.